Herrschaften, die Big Show 726 geht in die letzte Runde, Endphase. Das heißt bei uns wie immer Tennis. Das heißt in dieser Woche naturgemäß US Open und gleichzeitig mit mir einen Tag vor mir zurückgeflogen aus New York ist Paul Häuser. Paul, geht es dir schon wieder einigermaßen europäisch gut? Ich bin von Dienstag auf Mittwoch 12 Stunden, nein, Mittwoch auf Donnerstag 12 Stunden im Bett gelegen und bin jetzt wieder fit. Wie geht's dir, Pauli?
12 Stunden ist stark.
Ja.
Ja, das schaffe ich nicht. Das würden auch die Kiddies nicht zulassen hier. Die holen dich dann auch schnell wieder in die deutsche Zeit rein. Aber ja, hängt schon noch ein bisschen in den Kleidern. Aber ich fand es tatsächlich, das ist das Erstaunliche, ich fand es hinzu nach New York deutlich härter. Da bin ich jeden Morgen um 4 Uhr aufgewacht, egal wann ich ins Bett gegangen bin. Und jetzt hier. Gut, ich habe auch wahrscheinlich, weil ich im Flieger gar nicht geschlafen habe, habe ich jetzt hier einfach kompensiert und bin dann gestern und vorgestern früh ins Bett. Das hat gepasst, ja.
Das passt. So, und ein Mann, der die Nächte zum Tag gemacht hat für die Sky-Zuschauer, das ist Stefan Hempel. Stefan, grüß dich. Ich fange gleich mal so an mit einer ganz einfachen Frage.
Servus.
Servus, wenn man dieses Finale gesehen hat zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner und auch das Finale der French Open und das Finale von Wimbledon, wie in Gottes Namen soll Alexander Zverev dann irgendwann nochmal ein Grand Slam-Turnier gewinnen? Ich weiß, es ist eine einfache Frage, Stefan, zu Beginn, aber mein Gott, wir können uns ja noch steigern.
Die gute Nachricht ist, dass es nur zwei sind. Es waren ja schon mal drei.
Ja.
Kurze, prägnante
Also
Antwort auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also, nee, die beiden enteilen gerade der Konkurrenz. Muss man wirklich so sehen. Und, aber es gibt ja, ich habe das am Sonntag auch nochmal gesagt, ne? Dieser große Unterschied zwischen Einzelsportart und Mannschaftssportart ist schon extrem. Also, es hat immer nur eine Person. Umso erstaunlicher ist, welche Ära Djokovic, Federer, Nadal plus Wawrinka, Murray geprägt haben, weil es ja immer nur um eine Person geht. Ne? Also ich meine, die kann mal Liebeskummer haben, die kann mal schlecht gefrühstückt haben, krank sein, eine Dopingsperre haben. Also es gibt alle Möglichkeiten. Bei einer Fußballmannschaft kannst du alles auf ja, 11 Schultern verteilen, kannst sogar auswechseln. Insofern finde ich unsere Sportart einfach herausragend, weil eben nur eine Person für alles verantwortlich ist. Umso herausragender sind die Leistungen, die jetzt auch von Alcaraz und Sinner erbracht werden.
Und Paul, um da anzuschließen, also was Stefan auch sagt über die großen drei, die haben ja auch über Jahre die ganzen Tausender gewonnen. Das ist in diesem Jahr, Alcaraz hat einige gewonnen, aber da konnten schon ein paar noch ein bisschen mitreden. Aber Nadal, Djokovic, Federer haben ja auch untereinander die Tausender ausgemacht. Umso bemerkenswerter die Ära. Aber jetzt, ja, wer kann da am ehesten, ich weiß schon, Sascha ist wahrscheinlich. Ich würde Djokovic bei Grand Slam-Turnieren vielleicht sogar noch vor Zverev nehmen, aber es ist der Abstand ist extrem groß, Paul, und mir fehlt die Fantasie.
Ja. Ja, weil du die Tausender jetzt ansprichst, also schau mal, wie Alcaraz da auch dann relativ dominant einiges gewonnen hat. Cincinnati jetzt vorher gewonnen hat, im Finale gegen Sinner und Monte Carlo gewonnen hat. Und Sinner, dürfen wir ja nicht vergessen, hatte 3 Monate eine Spielpause in diesem Jahr. Und jetzt schau dir mal die Weltrangliste an, wie die völlig entalt sind. Sinner hatte 3 Matchbälle gegen Alcaraz bei den French Open. Wenn er die gewinnt, dann gewinnt er die ersten 3 Slams in dem Jahr. Und dann hatten wir ein relativ, ja, irgendwie für Alcaraz-Sinner-Verhältnis ein relativ langweiliges Wimbledon-Finale. Da war Sinner dann deutlich besser. Alcaraz so ein, ja, danach mit der Reaktion gesagt, okay, ich trainiere eigentlich die nächsten Wochen nur auf ein Ziel hin. Wie schlage ich den anderen Dominator, wie zwingen wir diesen Giganten? Plan aufgestellt mit Ferrero, den perfekt ausgeführt. Und dann sagt er selber in der PK, das war ein perfektes Turnier, das war ein perfektes Match gegen Sinner. Aber Alcaraz ist ja vorher auch ohne Satzverlust, also der war unantastbar. Und im Finale, Stefan hat es kommentiert mit Philipp Kohlschreiber, der zweite Satz war super von Sinner, aber ich hatte nie das Gefühl, dass Alcaraz das verlieren kann. Alcaraz war wirklich deutlich besser. Und das ist schon bemerkenswert. Du hast jetzt die zwei. Sinner ist dann auch gleich in die Analyse gegangen. Ich war in der Pressekonferenz. Das ist auch so beeindruckend, dass er selber
das dann schafft, und das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied zu vielen anderen Spielern. Er sagt, ich bin zu predictable gewesen, also zu vorhersehbar. Ich muss da jetzt auch wieder umstellen. Ich hatte das Gefühl, der Carlos, der wusste genau, was kommt in den meisten Situationen. Und ich habe kein Surf and Volley durchgebracht. Ich habe keine Stopp-Bälle spielen können. Und da will er ran, da ist er richtig, der ist wissbegierig jetzt mit seinem Team. Was können wir jetzt wieder aufstellen, um wieder auf ein neues Level zu kommen? Und es geht gar nicht mehr um die anderen Spieler. Es geht bei Alcaraz in der Analyse, geht's jetzt nicht um Sascha Zverev, geht es jetzt auch nicht um Jack Draper. Es geht jetzt erstmal bei Alcaraz nur um Sinner und bei Sinner nur um Alcaraz. Und das reicht auch. Oder das führt die beiden auch wieder zu neuen Sphären. Und die bedingen sich gegenseitig so, dass du das Gefühl hast, okay, dadurch, klar, gehen die weiter noch eine Stufe rauf und sind noch weiter weg. Und im Moment fehlt mir auch die Fantasie. Also ein Jack Draper. Wenn der körperlich fit ist mit seinem guten Aufschlagspiel, mit seinem Power-Tennis als Lefty, dem traue ich vielleicht was zu. Und auch Ben Shelton, wenn der in Zukunft da auch noch mal draufpackt, dass die mal so einen Run haben können, so Wawrinka-Style-mäßig. Aber João Fonseca ist noch körperlich nicht in der Lage, da mitzuhalten. Da aber mal die nächsten Jahre anschauen. Aber Ferrero wurde diese Frage auch gestellt in der PK. Und Ferrero, das war toll, das war einfach. Also, ich finde, wir brauchen ab sofort immer dann auch die Trainerpressekonferenz. Und Ferrero hat gesagt, im Moment fühlt es sich für ihn auch so an wie Federer Nadal, so in den Anfangsjahren von Federer Nadal, bis dann Djokovic kam. So, im Moment. Fragt mich dieselbe Frage nochmal in 2, 3 Jahren oder in 5 Jahren, dann wissen wir mehr. Aber im Moment sind die ein Stück weg, sagt selbst Juan Carlos Ferrero, ganz ehrlich.
Stefan, woran hat der Philipp Kohlschreiber auch, woran habt ihr diese dann doch Überlegenheit von Alcaraz festgemacht? Also aus meiner Beobachtung heraus im Finale, was ich halt immer spannend finde, ist, dass in den ersten Runden Alcaraz die Rückhand schlampig spielt, Fehler damit macht. Aber wenn es ernst wird gegen Djokovic im Halbfinale, gegen Sinner im Finale, ist er so konzentriert, ist so schnell auf den Beinen. Das ist mir aufgefallen. Was ist euch aufgefallen?
Ja, also Philipp und ich haben da schon eine klare Meinung, dass Alcaraz eigentlich, wenn er sich spürt, über Sinner drüber fährt, ne? Weil er einfach mehr Möglichkeiten hat. Sinner ist halt in der Konstanz beeindruckend und in der Power, aber wenn jemand kommt, der da Alcaraz heißt und dann mit seiner Power quasi nochmal drüber geht und seiner Kreativität, dann schaut es schlecht aus. Deswegen bin ich gespannt, ob Sinner sich nochmal neu erfinden kann. Stichwort Stops und Surf and Volley und so. Er hat es ja mit Surf and Volley teilweise auch probiert und so. Aber Alcaraz, wenn du sie gegeneinander hältst oder so, da geht es, glaube ich, eher weniger um Rückhand und Vorhand. Dann ist er einfach der bessere Spieler. Und zwar würde ich fast sagen, auf jedem Belag. Aber Alcaraz hat halt auch seine Schwächen und seine Wellen in seinen Matches oder so, die er jetzt bei den US Open nicht hatte. Um ehrlich zu sein, hatte der in den Runden zuvor ja gar nicht irgendein Gradmesser. Ne? Der musste ja gar nicht sein bestes Tennis spielen bis Finale. Und ab Finale war er dann da, weil wie der losgelegt hat im ersten Satz, das war ja Wahnsinn. Also wenn er so spielt, sehe ich auch keinen Sinner, der da irgendwie rankommen kann. Ja. Das finde ich so eigentlich das, was wir gesehen haben. Das war von vornherein auch klar. Ne? Also Sinner wird sofort da sein, wenn Alcaraz was anbietet. Aber wenn Alcaraz wirklich mit einer Tagesform kommt, sich spürt, diesen Flow hat, diesen Bekannten, den es im Tennis halt einfach gibt, den hatte der, ne? Weil also wenn man da manche Volleys anschaut, die er da gespielt hat, oder diese ganze Flexibilität, die er da teilweise mitbringt, dann siehst du, okay, der ist heute bei 100%. Und wenn er das dann über Best of Five transportiert, dann ist er eigentlich nicht zu schlagen.
Ja, und Paul,
Ja,
jetzt ist es. Ja, bitte, Paul, ja.
ich will noch das kurz nochmal, ja, so ein bisschen einordnen. Also, ja, wenn Alcaraz diesen Flow hat, ist er unspielbar. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Aber das ist so in einem Match, dass er Sinner so distanzieren kann. Wie jetzt, das waren ja, die Sätze waren, ich glaube, 6-1, 6-2, 6-4, so in einem Grand-Slam-Finale. Das war für mich jetzt schon sehr überraschend, so, weil Sinner mit diesem Power-Tennis so vielen Leuten so Probleme bereitet, weil es geht im Tennis, im modernen Tennis, ist einfach so wahnsinnig schnell, und diese aggressive Beinarbeit von Sinner, der die Bälle dann so im Steigen nehmen kann, das setzt die Gegner so unter Druck, und nimmt ihnen so die Möglichkeiten dann auch so zur Entfaltung zu kommen. Also du hast einfach keine Zeit. Und was schafft Alcaraz? Alcaraz hat es so leicht aussehen lassen. Also es ist ja teilweise wie in so einem Computerspiel. Alcaraz hat dann auch nochmal, irgendwo ist er der perfekte Tennisspieler mit seinen Möglichkeiten, also der perfekte Athlet, dass er dann so ein kreatives Tennis, so ein Flow entwickeln kann gegen Sinner. Wir reden von Sinner, ja, von der Nummer eins, dass er es da trotzdem so leicht aussehen lässt. Und deswegen war es das perfekte Match und deswegen, klar, in diesem Match-up, wenn Alcaraz den perfekten Zustand so erreicht, dann hat in diesem Matchup auch Alcaraz da womöglich die Nase vorne. Ich glaube schon, aber dass Sinner da zurückschlagen kann nochmal. Also dass Sinner, jetzt hat Sinner auf Rasen auch das mal drehen können. Und ich auf Hardcore dachte ich, dass Sinner auch nochmal mit dieser Konstanz noch mehr durchbrechen kann oder beziehungsweise Alcaraz noch mehr wehtun kann. War jetzt auch in den vergangenen Jahren ja so, dass er der beste Hardcore-Spieler war. Das gilt jetzt nicht mehr nach den US Open. Aber diese Rivalität ist wahnsinnig spannend. Und ich finde, es waren jetzt bisher immer so Wellen. Und mal schauen, was jetzt für eine Phase kommt. Weil normalerweise Alcaraz nun, jetzt geht es in die Halle und sowas. Jetzt hat Alcaraz eigentlich dann immer auch so einen kleinen Letdown, so ein bisschen dann auch nicht mehr die ganz große Motivation dann manchmal. Und bei den Finals sah er ja auch nicht gut aus. Da hat eigentlich dann auch jetzt, Sinner hat dann letztes Jahr nochmal komplett dominiert. Hat dann natürlich jetzt aber auch viele Punkte zu verteidigen. Also für die Nummer eins wiederum sieht es eigentlich gut aus, dass Alcaraz das jetzt erstmal halten kann.
Ja, also jetzt, Paul, du sprichst das genau an. Also Shanghai ist jetzt nicht immer das Leib- und Magenturnier gewesen von Carlos Alcaraz. Peking hat er gewonnen im letzten Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Paris-Bercy gibt es
Ja,
ja in
im
diesem Jahr
Finale gegen
nicht mehr.
Sinner.
Im
Peking,
Finale
Peking,
gegen
Peking.
Sinner.
Ja, genau.
Ja, ein geiles Spiel gewesen. Ja, gut. Also es war ein wunderbares Turnier dann am Ende des Tages auch wieder mit einem Finale, das ich so glatt nicht erwartet hätte. Aber
Jetzt
es geht
vielleicht
ja weiter.
noch ganz
Stefan,
kurz,
bitte.
Jens, ne? Alcaraz hat, ja, weil das ist halt auch wichtig, Alcaraz hat ja über seine Fähigkeiten hinaus auch die besseren taktischen Varianten. Man hat es ja im Finale deutlich gesehen, der spielt dann einfach mal einen hohen Ball. Er sorgt dafür, Slice-Variante, dass sich für Sinner jeder Ball anders anfühlt. Und das kriegt Sinner natürlich bei den anderen Gegnern nicht, ne? Weil da ist er der Dominator, steht an der Linie, die kommen gar nicht in die Situation, Sinner zu bewegen. Alcaraz kann Sinner bewegen mit Varianten, mit unterschiedlichen Mitteln. Und dann fühlt sich ein Match für Sinner auch schlecht an. Da waren ganz viele Bögen gespielt auch drin mal und diese Slice-Variante und natürlich Stopp und am Netz und auch die Aufschlagvarianten. Da stehst du als Sinner dann, glaube ich, schon auf dem Platz und sagst, hey, was kommt denn als nächstes? Was hast denn du eigentlich noch alles im Angebot? Ja, und darum geht es so ein bisschen. Und dann noch gepaart mit der Power. Aber die logische Konsequenz ist, dieses Portfolio insgesamt sorgt auch dafür, dass du dann auch mal Wellen hast, weil es eben Tage gibt, wo manche Dinge nicht so funktionieren, ja, und weil du eben so der Freigeist bist und einfach dich vielleicht nicht so spürst. Und dann ist Sinner da und dann wird er auch wieder Matches gegen Alcaraz gewinnen. Deswegen ist es spannend. Ich finde so auf der einen Seite diese kontrollierte, aufs Wesentliche heruntergebrochene Tennis bei Sinner, der hat ja kaum irgendwie einen Blödsinn in seinem Spiel. Man spielt Sinner einen dummen Ball. Alcaraz habe ich schon Matches gesehen, ne, wo der sich dann teilweise verzockt und so. Und dann denkst du, hör, was machst du jetzt eigentlich alles? Und das ist halt so ein bisschen auch der Charakter der beiden, der sich unterscheidet. Und das wird so die nächsten Jahre, glaube ich, dann auch zum Tragen kommen. Es wird nicht so sein, dass Alcaraz in jedem Match irgendwie eine Traumform hat und Sinner dann wegspielt. Das glaube ich nicht.
Mir
Tja.
fällt eine Sache gerade noch ein, weil
Bitte.
das ist so ein Match in dieser Saison, das ist jetzt nach ein paar Monaten irgendwie in Vergessenheit geraten, aber das passt da wunderbar rein. Also perfekt analysiert von Stefan, auch die hohen Bälle, Sinner aus dem Rhythmus da rauszuholen, ganz wichtig. Aber für mich war auch mit der entscheidende Schlag der Slice, und da gab es ein Match in Wimbledon, wir erinnern uns. Da hat es einer geschafft, auch Sinner eigentlich mal kurz zu entzaubern. War 2-0 Sätze vorne und das war der gute Grigor Dimitrov, der dann so Pech hatte mit dieser Brustmuskelverletzung, dass ihm da das reißt, dass er jetzt auch so lange raus ist. Aber da hat man eigentlich, und das wird sich Alcaraz auch genau angeschaut haben, hat man gesehen, dass wenn du Variation hast, wenn du einen Schnitt reinbringen kannst, wenn du Sinner andere Tempi gibst, dann kannst du ihn schon. Dann kannst du ihn schon packen. Und
Ja.
Sinner gewinnt dann am Ende Wimbledon. Das gehört eben auch dazu, dass er dann dieses Match da überstanden hat mit Glück. Ja, aber Aber vom spielerischen Vermögen, und da spüre ich bei Sinner so einen Biss auch. Da will er mit Cahill und Vagnozzi, da will er ran, weil er einfach nicht diese natürliche Leichtigkeit und diesen Spielwitz in sich drin hat. Da will er was ausprobieren, er will neue Schlagvarianten kreieren und einfach neue Spielzüge. So, und genau das, was wir bei vielen anderen Spielern, unter anderem Zverev, immer wieder vermissen, das will Sinner unbedingt draufpacken.
Okay, gut, ja, dieser Slice, der eben nicht aus der Not herausgespielt ist, sondern als taktisches Mittel, der gefällt mir natürlich immer schon gut. So, eine Sache noch, Stefan. Du bist ja sehr nah dran an Justin Engel. Justin ist jetzt mit dem deutschen Davis Cup Team in Japan. Es gab die Auslosung heute. Klarerweise hat Michael Kohlmann, also für mich doch verständlich, zunächst mal Jan-Lennard Struff und Jannik Hanfmann für die beiden ersten Einzel nominiert. Jetzt weiß ich schon, dass der Davis Cup in den letzten Jahren nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste vieler Spieler, vieler Spitzenspieler auch war. Aber wie wichtig denkst du, ist es für einen jungen Spieler wie Justin, da dabei zu sein und vielleicht sogar dann am zweiten Tag einen Einsatz zu bekommen?
Total, der freut sich ohne Ende. Er hat es ja relativ kurzfristig bekommen aufgrund der Absage von Altmaier, die Botschaft, und ist dann letzte Woche Halbfinale als Qualifikant Cassis gespielt und dann am nächsten Tag nach Tokio geflogen. Also sagen wir mal von 0 auf 1000, ja. Und ja, ich habe gestern mit ihm telefoniert, alles super dort, ne? Also die haben Spaß beim Training, unternehmen was, und wenn er eingesetzt wird, ist er da, eine gute Form, ist körperlich gut drauf, hat Platz jetzt relativ lang auch gespielt. Insofern liegt ihm jetzt der Belag schon relativ lang vom Sandplatz weg. Und nee, es ist natürlich für so einen jungen Kerl eine Wahnsinnserfahrung und eine tolle Möglichkeit, ne, in dem Umfeld auch mit dabei zu sein, mal zu sehen, hey, wie läuft denn das da, und in einem Teamwettbewerb, den er so noch nie hatte, ne?
Ja, sehr schön. Also die Deutschen sind für mich nicht Außenseiter, weil sie das Doppel ganz sicher gewinnen werden mit Kevin Kravitz und Tim Pütz. Aber es wird spannend. Ja, danke. Paul und ich legen uns jetzt wieder hin, denn wir haben immer noch ein kleines Schlafdefizit. Stefan macht sich auf zu neuen Ufern. Wir sagen Tschüss für diese Woche. Big Show 726. Das war's. Morgen das Daily mit dem Anchorman. Am Sonntag Musikradio 360 und nächste Woche wieder die Big Show dann 727.